Ja, ich möchte zum Anfang noch einmal beten und Gott bitten. Ja, Vater Gott, danke dir, dass wir uns jetzt Gedanken machen über deinen wunderbaren Plan, den du mit der Ehe gehabt hast. Und du weißt, was du heute reden willst. Ich bete, Herr, dass du unser Herzen berührst und dass du uns eine große Schau gibst von der Ehe und dass du mir hilfst, es gut rüberzubringen. Amen. Ja. Ich lebe in einem Haus, in einem Mietshaus mit 6 Wohnungen. Und in diesem Mietshaus wohnen so 10 bis 11 Personen. 4 Paare in einem Haus. Und wisst ihr, was das Bezeichnende ist an dieser Situation? Von 4 Paaren gibt es nur ein Ehepaar. Also, das heißt, 3 Paare leben zusammen, ohne verheiratet zu sein. Und wenn man die Scheidungen zusammenrechnet, die in unserem Haus schon gegeben hat, also in dem Leben dieser Menschen, dann kommt man auf 7 Scheidungen. Und das ist die Situation. Also das haben meine Nachbarn erlebt. Negative Erfahrungen mit der Ehe. Also gescheiterte Ehen, die einen dahin gebracht haben, dass sie gesagt haben, wir brauchen keine Ehe mehr. Wir leben jetzt einfach so zusammen. Sie teilen teilweise das Leben schon jahrelang. Aber den Schritt in die Ehe wagt keiner mehr. Und man könnte fast meinen, Rahel und ich, wir sind so richtige Exoten in unserem Haus. Ja? Also ein Paar von 4, das noch verheiratet ist. Und der Gesamteindruck, der dann entsteht, ist einfach, dass die Institution Ehe in unserer Hausgemeinschaft doch ziemlich traurig daherkommt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie geht es dir, wenn du an die Ehe denkst? Ist da noch so ein unerfüllter Traum, wenn du an die Ehe denkst? Oder hat dir die Realität in deinem Ehealltag längst alle Illusionen über die Ehe genommen? Oder ist vielleicht dein Traum von einer glücklichen Ehe längst geplatzt? Also ich glaube, heute Morgen finden wir hier alle Facetten von Ehen. Glückliche Ehen und gescheiterte Ehen und eingeschlafene Ehen und Ehen, die vielleicht ganz traurig daherkommen, Ehen, die unter Spannung stehen, weil der eine Partner nicht gläubig ist. Es gibt hier Ehen, die haben noch nicht mal ihren 3. Hochzeitstag gefeiert. Andere haben schon ihren 50. Hochzeitstag gefeiert. Und ich meine, bei jedem war es doch so, wie reizvoll waren die ersten Tage, Wochen und Monate. Ja? Man war verliebt, man hatte endlich den Partner seines Lebens gefunden. Aber wie schnell ist es auch bei dir vielleicht passiert, dass du von der Realität des Alltags eingeholt wurdest? Da war die Arbeit, die Kraft raubt, da kommen die Kinder, die alle Aufmerksamkeit wollen. Und Stück für Stück ist diese zauberhafte Ehe, das man von sich so erträumt hat, irgendwie verkommen zu einer Routine, zu einer Sache, wo man einfach nur noch nebeneinander herlebt. Und vielleicht ist es auch hier heute Morgen so in deiner Ehe. Irgendwie läuft es halt. Man guckt, dass man miteinander auskommt. Hauptsache, man streitet sich nicht allzu sehr. Und wenn man sich dann mal streitet, dann sieht man wenigstens zu, dass es keiner merkt und dass man zusammenbleibt. So ist die Realität heutzutage vielfach. Aber ich behaupte, dass die Ehe viel mehr ist als das, was die meisten Menschen heute unter Ehe verstehen und unter Ehe leben. Und mein Ziel ist es heute Morgen, ein Bild zu zeichnen von der Ehe, das uns die Augen weitet und das uns begeistert macht für die Gedanken Gottes, die er mit der Ehe machte, die er mit der Ehe hatte. Gott möchte, dass wir tiefer einsteigen. Und ich möchte uns heute Morgen aufwecken aus dem Schlaf. Ich glaube, viele Ehen, die befinden sich, so im Bild gesprochen, in einem Nebel, ja. Irgendwie ist man eingelullt, man sieht kaum weiter als bis zum nächsten Konflikt. Man weiß nicht, wohin der Weg führt in der Ehe. Und überhaupt fühlt man sich irgendwie allein. Aber mein Ziel ist es, dich als Ehepaar heute Morgen an die Hand zu nehmen. Und dich rauszuführen aus diesem Nebel, also diesen Niederungen des Alltags. Und dich mit hinaufzunehmen auf den Schwarzwald, dort oben, wo es keinen Nebel gibt, dort oben, wo die Sonne hell scheint. Und von dort oben möchte ich dir eine Schau auf die Ehe geben, eine herrliche, eine heilige Schau, so wie Gott sich Ehe gedacht hat. Und dann gehen wir zusammen wieder runter in den Alltag und vielleicht kann dir diese Schau helfen, in diesem Nebel des Alltags ein wenig klarer zu sehen, wie Gott sich deine Ehe gedacht hat. Weil eines steht fest, und das müssen wir festhalten, die Ehe heutzutage, sie steht heftigst unter Beschuss. Und das war über die Jahrtausende schon so. Schon immer war die Ehe in Gefahr. Und auch damals, zur Zeit der Antike, zur Zeit von Jesus, da war es nicht alles Sonnenschein und die Ehe war eine hochgehaltene Institution. Aber ich denke, mit der Zeit und mit den Jahrhunderten haben wir uns heute an einem Endpunkt eingefunden, wo die Situation der Ehe doch einem ziemlichen Kampf ausgesetzt ist. Ich glaube, Satan und seine dämonischen Mächte, sie haben eines im Sinn. Sie sind unterwegs und drauf und dran, die wichtigste Zelle des menschlichen Zusammenlebens zu zerstören. Und wenn sie diese Zelle zerstört bekommen, dann kriegen sie alles zerstört, was das menschliche Zusammenleben angeht. Und leider müssen wir bekennen, der Feind, der hat schon viel erreicht. Immer mehr Ehen werden geschieden. Wenn man die Zahlen anguckt, im Jahr 2009 wurden 190.000 Ehen geschieden. 1,6 Millionen Väter und Mütter erziehen ihre Kinder allein. Das heißt, jede fünfte Familie wird nur geführt von einem Elternteil. Und dementsprechend wachsen Kinder auf und wissen nicht mehr, was es heißt, Vater und Mutter zu haben, wissen nicht mehr, was es heißt, wie Ehe aussieht. Und das als Ergebnis gibt es dann diese sogenannten Patchwork-Familien. Das sind Familien, die zusammengestückelt sind. Da ist ein Elternteil, Mutter mit zwei Kindern und da ist ein Vater mit einem Sohn. Und die kommen zusammen und das ist die Situation heutzutage. Die Ehe ist unter Beschuss und hinzu kommt, dass heute jedes dritte Kind außerhalb der Ehe geboren wird. Meine Frau macht diese Erfahrung im Kreißsaal immer wieder. Kommen Mann und Frau, aber sie sind nicht verheiratet. Und das heißt, Kinder wachsen auf, nicht mehr in diesem Ort der Ehe, wer es ja ein Ort der Geborgenheit sein soll. Nein, sie wissen nicht mehr, was es heißt, Ehe zu leben. Und dann als letztes in den Medien kommen die meisten Angriffe auf die Ehe aus Kino, Fernseh und Zeitschriften. Dort sind Ehebruch und Seitensprung etwas völlig Normales. Ja? Kinofilme behandeln davon oder Zeitschriften schreiben Artikel darüber. Erst letzte Woche las ich in einem Sternartikel vom Dezember eine ganz große Überschrift, also der Titel des Magazins, Die Geliebte, eine Frau erzählt über ihr Leben an der Seite eines verheirateten Mannes. Also das ist die Schlagzeile, ja, und das ist total normal. Es ist total in Ordnung. Aber nicht nur in den Medien heutzutage ist es so, dass die Ehe unter Beschuss steht. Selbst in der Landeskirche geraten die Grundfesten der Ehe ins Wanken und werden erschüttert, weil es nicht mehr die Ehe als die einzige und heilige Lebensgemeinschaft angesehen wird, sondern die Ehe ist nur noch eine von vielen. Also vor einigen Jahren hat die Synode der Landeskirche schon beschlossen, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften gesegnet werden können. Das heißt, neben die Ehe kommt also noch die Lebensgemeinschaft von Homosexuellen. Und erst letztens gab es einen großen Skandal. Die Synode der Kirche hat entschieden, dass homosexuelle Pfarrer mit ihren Partnern im Pfarrhaus wohnen dürfen. Und dann frage ich mich, wie kann die Kirche dann noch etwas über die Ehe sagen, wenn homosexuelle Pfarrer eine Gemeinde betreuen und noch mit ihrem Partner in einem Pfarrhaus leben? Und deswegen sind wir doch ziemlich weit gekommen in unserer Gesellschaft und ich glaube nicht, dass wir die Entwicklung aufhalten können. Wir können diese nicht aufhalten, wenn wir jetzt eine Predigtreihe über die Ehe machen. Unsere Gesellschaft befindet sich auf dem Niedergang und die Ehe befindet sich auf dem Niedergang. Aber wir können etwas tun, wir können den Kampf aufnehmen und wir können das tun, was uns möglich ist. Nämlich junge Frauen, junge Männer lehren darüber, wie hat Gott sich das vorgestellt. Wenn in unserer Gesellschaft ein völlig verzerrtes Bild dargestellt wird, dann möchten wir jungen Leuten oder dann möchten wir den Ehepaaren eine Schau geben, dass sie heute Morgen, oder mein Ziel ist es, dass wir heute Morgen nach Hause gehen und sagen, wow, was hat Gott sich da Tolles ausgedacht, als er die Ehe einsetzte. Und die Frage ist, wo beginnen wir? Dave Harvey Der hat ein Buch geschrieben über die Ehe und er erzählt von einem schönen Beispiel. Wir Männer, wir kennen das, wenn wir uns morgens früh in aller Eile mal ein Hemd zuknöpfen wollen und wir geben nicht acht, vielleicht ganz verschlafen, beginnen wir uns zuzuknöpfen und wir setzen einen Knopf falsch, ob oben oder unten, dann wissen wir, das Ergebnis sieht einfach ziemlich missraten aus, wenn ein Knopf falsch gesetzt wird. Und so sagt Dave Harvey, wenn es um die Ehe geht, dann muss der erste Knopf richtig sitzen und dann gibt es ein gutes Gesamtbild. Er sagt, Ehe ist wie ein Hemd, setzt man die ersten Dinge richtig, dann fügen sich auch die anderen Knöpfe des Ehelebens. Und deswegen, dieser erste Knopf ist der wichtigste, von dem alles ausgehen muss. Ist, wie hat Gott sich das gedacht? Und wir werden heute so eine gewisse Theologie der Ehe knöpfen, also den ersten Knopf. Der muss richtig sitzen, hier oben. Und von dem aus werden wir dann alle anderen Predigten hören. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, sind zwei. Was ist die Ehe? Und was ist der Sinn der Ehe? Wofür ist sie gut? Und wenn wir uns jetzt gleich diese Fragen stellen, wo gehen wir da hin? Wo finden wir eine Instanz, die uns Antworten gibt auf die Fragen nach der Ehe? Ich meine, wir müssen doch irgendwo hin. In unserer Gesellschaft finden wir diese Antworten nicht. Aber, und das ist, denke ich, klar, wir sind in einem Gottesdienst und wir hören eine Predigt. Wir gehen zu der Bibel, dem heiligen Wort Gottes, wo Gott sich selber vorstellt. Sein Charakter, sein Tun und sein Herz. Und in diesem Buch hat Gott auch etwas mitgegeben, was die Ehe betrifft. In der Bibel finden wir die Ehe beschrieben, wie sie sein soll und was sie sein soll. Und wie Mann und Frau in der Ehe leben sollen. Und deswegen muss sich all unser Denken und all die Predigten müssen sich nach dem richten, was hierin geschrieben ist. Und auch ein Ehepaar muss sich danach richten. Ich meine, in der Welt ist es ebenso. Wenn ein Entwicklerteam oder ein Ingenieur eine neue Maschine erfindet, mit einem komplizierten Computerprogramm, und dann schreiben sie ein Handbuch. Und bevor diese Maschine dann in der ganzen Welt vertrieben wird, kommen erstmal die Ingenieure der Firmen, die diese Maschine kaufen, kommen erst zu der Entwicklerfirma und lassen sich schulen und lassen sich das Programm und das Handbuch erklären. Weil nur der Entwickler weiß, wie er sich diese Maschine gedacht hat und wie sie funktioniert. Und genauso ist es auch mit Gott. Er hat sich das Eheprogramm ausgedacht. Und er hat uns auch ein Handbuch gegeben, indem er über die Ehe etwas geschrieben hat. Und das ist sein Wort. Und deswegen gehen wir zu seinem Wort und wollen das am Anfang festhalten. Wenn wir nach Antworten auf Fragen nach der Ehe suchen, dann gehen wir zu dem, der die Ehe erfunden hat und der uns ein Buch gegeben hat, in dem Dinge über die Ehe festgehalten sind. Und das ist Gott, der uns die Bibel gegeben hat. Aber beginnen wir mal. Was ist die Ehe? Und das möchte ich ganz klar am Anfang gleich so formulieren. Die Ehe ist das Werk Gottes. Gott hat die Ehe erfunden. Er hat sie gestiftet und ins Leben gerufen. Und die Frage ist, wo gehen wir dahin, wenn wir uns nach der Ehe umschauen? Wie komme ich darauf, überhaupt so etwas zu sagen? Als Jesus hier auf der Erde war, als der Sohn Gottes von Gott gesandt, war er immer wieder im Gespräch mit Leuten. Und sie kamen an einem Punkt zu Jesus, die Pharisäer, und wollten ihnen eine Frage stellen in Bezug auf Ehe und Ehescheidung. Und dann lesen wir da in Matthäus 19, wer will, der kann mit aufschlagen. Matthäus 19, und dort lesen wir zum ersten Mal etwas über die Ehe. Und von hier aus werden wir dann weitergehen. Aber das ist der wichtige Ausgangspunkt, wenn wir uns fragen, woher kommt die Ehe? Und da lesen wir dann in Vers 3, und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Also es geht hier um eine Frage in Bezug auf die Ehe. Und Jesus sagt dann, er beantwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein? Was macht Jesus hier? Welche eine Richtung gibt er uns, um zu erklären, woher kommt die Ehe? Ich meine, heutzutage, viele Menschen sagen, das Alte Testament ist alt. Ja? Dieser Mythos von der Schöpfung von Mann und Frau, wer glaubt heutzutage dran? Ich sage euch, Jesus hat dran geglaubt. Und deswegen gehen wir jetzt zum Anfang der Bibel und sagen, wenn Jesus schon diesen Text gebraucht hat, um über die Ehe zu reden, dann werden wir das auch tun. Lass uns zusammen gehen in den Anfang, 1. Mose 1. Dort finden wir dann die Ehe beschrieben und dort lesen wir dann in 1. Mose 1, Vers 27, das, was Jesus auch gesagt hat zu den Pharisäern: Habt ihr nicht gelesen? Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also hier ist es Gott, der Schöpfer, der den Menschen als die Ikone der Schöpfung erschafft. Aber nicht nur das, Gott schafft den Menschen nicht nur als Krone der Schöpfung, nicht nur als sein Ebenbild, sondern was ist hier ganz entscheidend und was heutzutage auch oft verleugnet wird: Gott schafft den Menschen als Mann und als Frau. Der Mann ist ein Mann und die Frau ist eine Frau. Glaub mir, das ist heute nicht mehr normal. Heutzutage in dieser Gender-Mainstream-Debatte wollen gewisse Menschen auch in der Bundesregierung das leugnen. Ja? Absolut gleich in ihrer Entwicklung, in ihrer sozialen Herkunft spricht man davon, dass Mann und Frau eigentlich ganz gleich sind. Aber nein, sie sind ganz unterschiedlich, von Gott geschaffen, mit unterschiedlichen Wesensmerkmalen, mit unterschiedlichen körperlichen Merkmalen und mit unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungen, die Gott in Mann und Frau hineingelegt hat. Und wir werden davon in den nächsten Predigten noch hören. Aber hier sehen wir schon die Richtung, in die es geht. Beide, Mann und Frau, sind unendlich wertvoll. Aber doch sind sie unterschiedlich in ihren Aufgaben und Verantwortungen. Und dann lesen wir weiter in diesem zweiten Schöpfungsbericht. Der erste Schöpfungsbericht ist das Kapitel 1. Da berichtet Mose ganz grob von der Schöpfung. Und dann in Kapitel 2 gibt es einen zweiten Schöpfungsbericht, der uns ein wenig detaillierter beschreibt, wie das damals vorgegangen ist. Und dort lesen wir dann von dem Menschen, wie Gott ihn schuf aus der Erde, den Adam, und wie Adam alleine ist. Und Gott merkt, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also Gott befindet alles gut, außer dass der Mensch allein ist. Und Gott schafft ihm Tiere, den Menschen, aber selbst die Tiere helfen dem Menschen nicht, seine Einsamkeit zu bewältigen. Der Mann ist irgendwie nicht vollkommen, vollständig, ohne die Frau. Und dann lesen wir dann weiter in Vers. Dann lesen wir weiter. Da ließ der Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. So dass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen, und er verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Also der Mann ist nicht vollständig ohne die Frau. Der Mann braucht jemanden, der ihn erfüllt und vollständig macht. Und das ist die. Und dann erschafft Gott die Frau als ideale Ergänzung für den Mann. Als Gehilfen, so könnte man es bezeichnen, oder als Hilfe. Und das war der Plan Gottes. So sehr Frau und Mann auch unterschiedlich sind, so hat Gott sich doch das dabei gedacht, dass sie zusammengehören. Und vielleicht haderst du gerade auch mit den Unterschiedlichkeiten zwischen dir und deinem Ehepartner. Dann sage ich dir, das ist im Plan Gottes, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Und diese Unterschiedlichkeiten, die können zusammenfinden. Und deswegen lass mich kurz das zusammenfassen. Also die Ehe ist das Werk Gottes. Er erschafft den Mann und die Frau füreinander. Und dann lass mich eine erste Aussage machen. Die Ehe ist von Gott eingesetzt. Das ist einer der Aspekte, dass die Ehe das Werk Gottes ist. Dietrich Bonhoeffer, er drückt es so aus, wenn er sagt, Ehe ist mehr als eure Liebe zueinander. Sie hat höhere Würde und Gewalt, denn sie ist Gottes heilige Stiftung, durch die er die Menschen bis ans Ende der Tage erhalten will. Das heißt, Gott legt etwas in die Ehe hinein, was von unendlichem Wert ist. Die Ehe ist eingesetzt von Gott, das sehen wir hier in diesem Beispiel. In dieser Geschichte von der Schöpfung, da ist der Mann und da ist die Frau und Gott bringt die Frau zum Mann. Das lesen wir hier in Vers 22 am Ende. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Hier können wir uns im Bild gesprochen einen Mann vorstellen, der am Traualtar wartet. Und hier ist es Gott, der die erste Frau, seine Tochter Eva, an die Hand nimmt und sie den Gang entlang seinem Ehemann zuführt. Und die Ehe beginnt. Jesus hat gesagt, dass die Ehe hier begonnen hat. Und Gott ist es, der das so ins Leben gerufen hat. Und als zweiten Aspekt müssen wir dann hier festhalten, die Ehe ist ein untrennbarer Bund. Ich meine, damals, als die Menschen geheiratet hatten, gehörten verschiedene Aspekte zur Ehe dazu. Zum einen gab es damals eine ganz andere Praxis, wie sie heute vorfinden. In der Bibel wurden die Ehen immer geschlossen von den Eltern. Die Eltern trafen sich, verhandelten über Brautpreis und Mitgift und dann wurde man sich irgendwie einig. Und das ist heutzutage auch in vielen Teilen der Welt noch so. Ganz normal. Ich meine, wir können uns das nicht vorstellen, Mädels. Was wäre das? Wie wäre das, wenn eure Eltern irgendwann verhandeln würden über euren Ehemann? Es ist weit weg von uns. Aber neben diesen Aspekten, die sich gewandelt haben, ist, denke ich, auch über die Jahrhunderte etwas gleich geblieben. Nämlich, dass zu diesem Schluss der Ehe ein Versprechen gehört. Ein sogenannter Ehebund. Ich meine, das Wort Bund ist heutzutage ziemlich veraltet, aber ich denke, es passt hier richtig gut. Ein Ehebund, man gibt sich ein Versprechen und diesen Ehebund, den schließt man nicht nur vor dem Traualtar in der Kirche, sondern auch heutzutage im Standesamt. Gibt man ein Versprechen und legt die Unterschrift ab und geht ein Bündnis ein. So war das damals schon und so ist es heute schon. Und dieser Bund, der ist von Gott gestiftet. So sagt es Jesus in Kapitel 19, Matthäus, was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also Gott stiftet diesen Bund und weil Gott es ist, der Mann und Frau verbindet, deswegen dürfen Mann und Frau diesen Bund nicht wieder trennen. Und als ich jetzt am 17.07. letztes Jahr meinen Bruder, der jetzt MS hat, verheiratete, da sprach ich einen Satz zu seiner Frau und fragte die Justina, willst du deinem Mann beistehen in Krankheit und in Schwierigkeiten? Willst du ihm treu sein, bis dass der Tod euch scheidet? Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat Ja gesagt. Nur wusste sie nicht, dass 5 Monate später ihr geliebter Mann eine Krankheit bekommt, die unheilbar ist. Und die bedeutet, dass sie ihn wahrscheinlich irgendwann pflegen muss. Und dann greift der Bund der Ehe. Und ich meine, dann kann man sich nicht mehr auf die Liebe verlassen, weil die Liebe, die gerät manchmal irgendwann ins Wanken. Und ich weiß das selber, ich habe mit Frauen gesprochen, wo es schwer ist, noch zu lieben. Aber wo die Frauen trotzdem festhalten, weil sie gesagt haben, ich habe da einen Bund geschlossen und ich werde an diesem Bund festhalten. Und dieser Bund ist viel mehr als verliebt bleiben. Ehe ist viel mehr als das. Ehe ist es, an einem Bund festzuhalten, den man geschlossen hat vor Gott und den Gott selber gestiftet hat. Und deswegen finde ich es so gut, dass mein Bruder schon verheiratet ist. Ich meine, er ist jung und hat geheiratet. Meine Mutter sagte jetzt die Tage, es war genau richtig, dass Michi so früh geheiratet hat. Warum? Weil er jetzt jemanden hat, der an seiner Seite ist und der sich ihm versprochen hat. Aber wie viel unsicherer wäre das gewesen, wenn die einfach zusammengelebt hätten und sich gedacht haben, ah, wir gucken mal. Glaubt ihr, die Justina hätte die Kraft aufgebracht, die sie jetzt aufbringen kann, da sie in diesem Ehebund ist? Ich glaube es nicht. Und deswegen ist der Bund der Ehe etwas Heiliges und Gutes, wo Mann und Frau miteinander durch dick und dünn gehen. Und deswegen hasst Gott auch Scheidung. Das sagt Gott ganz klar in Maleachi. Gott ist es, der die Ehe stiftet, und er will nicht, dass Mann und Frau sich scheiden lassen. Obwohl es hier natürlich unterschiedliche Meinungen gibt in diesem Punkt, und wir sollen da auch ganz seelsorgerlich dran gehen. Scheidung ist keine Option. Aber dort, wo vielleicht mal Scheidung da ist, da lade ich dich ein, nicht einfach zu richten, um mit deinem biblischen Schablone zu kommen und alles da reinzupressen. Sondern vielleicht muss man auch manchmal seelsorgerlich an diese Dinge rangehen. Denn diese Frage ist keine einfache Frage. Diese Frage bringt unendliches Leid. Und deswegen können wir nicht einfach manchmal so dogmatisch daherkommen. Aber wo machen wir noch weiter? Die Ehe besteht zum Dritten in der körperlichen Vereinigung. Ganz klar gehört das dazu, hier in diesem Eheformel, wie wir sie immer wieder in der Bibel finden, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und dann seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Also diese körperliche Vereinigung von Mann und Frau gehört in die Ehe und ist Bestandteil der Ehe und ist von Gott so gewollt. Das heißt, Sex gehört in die Ehe. Wir werden eine gesonderte Predigt darüber hören. Aber hier schon mal so viel, das ist im Plan Gottes, in der Ehe. Aber es geht nicht nur um diese Intimität, was den Körper angeht, sondern es geht vielmehr auch um eine Vereinigung und um eine Einheit, die auch den Geist betrifft. Weil nur dann kann man sich auch körperlich annähern, wenn es eine Einheit und eine Einigkeit gibt, was den Rest des Lebens angeht. Gott möchte, dass Mann und Frau eins sind. In ihren Zielen, in ihrer Lebensausrichtung, in der Erziehung und in ihren Plänen und auch in ihrem Ehebett. Und deswegen, körperliche Einheit ist schnell hergestellt. Aber Gott will viel mehr als das. Er möchte eine Einheit, die von Herzen kommt. Und wo Mann und Frau ein Herz und eine Seele sind. Das ist das Ziel Gottes. Aber die körperliche Einheit, damit fängt es an. Und viele sagen, die Ehe ist nicht geschlossen, ehe es nicht zum Geschlechtsakt gekommen ist. Und das kann ich nach diesem Vers auch so sehen. Und dann als vierten Aspekt, die Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau. Das muss man heutzutage wirklich sagen. Ich meine, man könnte denken, ist doch ganz normal. Ich sage, nein. Gottes Plan war es, dass Mann und Frau zusammengehören und nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Und leider ist das heutzutage ganz ins Wanken geraten. Aber Gottes Plan ist es so, dass Mann und Frau zusammengehören und dass sie sich lieben und an diesem Bund festhalten. Und wie findet denn jetzt die Ehe statt? Ich meine, wir können gerade noch mal diesen Vers anschauen. In Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das heißt, hier ist die Rede von einem Mann. Hier kann nicht jeder dahergelaufene Jüngling sagen, so, ich heirate. Ich glaube, zur Ehe gehört eine gewisse charakterliche Reife, die einen Jungen von einem Mann unterscheidet. Und das ist natürlich von Typ zu Typ anders. Der eine kann mit 20 charakterlich reif sein, der andere mit 30 noch nicht. Aber das sagt Gott, ein Mann mit seinem Vater und seiner Mutter verlassen. Und die Frage ist, was ist, wenn ich nicht mehr bei Mama und Papa lebe? Muss ich wieder zurückziehen, damit ich heiraten darf? Ich selber, ich habe nicht mehr bei Mama und Papa gelebt, als ich geheiratet habe. Ich glaube nicht, dass ich da dem Wort Gottes widersprochen habe. Es geht sondern vielmehr darum, dass ich mich löse von meinen Eltern. Emotional, räumlich und finanziell. Und dass ich dann eine Beziehung eingehe zu meiner Frau und an meiner Frau anhänge, wie es hier heißt. Und im Hebräischen ist das ein Begriff, der auch ankleben heißt. Darum wird ein Mann an seiner Frau ankleben. Also er wird sich mit ihr verbinden. Er wird sie heiraten und sie werden eine Verbindung eingehen, die untrennbar ist. Und wenn man zwei Blätter Papier zusammenklebt und man möchte sie wieder trennen, dann weiß man, das geht nicht ohne Schaden vonstatten. Und deswegen ist eine Scheidung und eine Trennung immer etwas unendlich Schmerzvolles, was Gott so sich nicht gedacht hat. Und dann die Frage ist, wann beginnt die Ehe? Ich denke, heutzutage beginnt die Ehe vor dem Standesamt. Gott hat in unserem Staat die Institution der Ehe übergeben an das Standesamt. Und dort wird die Ehe geschlossen und dort ist sie gültig vor Gott. Und das, was dann in der Kirche stattfindet, hat mit dem Bund der Ehe im formellen Sinne wenig zu tun. Es ist, den schließen wir zwar vor Gott, aber am Standesamt und in der Kirche dann wird nur noch der Segen Gottes abgeholt in dem Sinne. Aber die Ehe wird in unserer Zeit geschlossen vor dem Standesamt. Und jetzt aber die Frage, die uns noch viel wichtiger beschäftigen soll: Was ist eigentlich der Sinn der Ehe? Wofür ist diese Gemeinschaft von Mann und Frau eigentlich geschaffen? Und es gibt zwei Gründe. Der erste: Die Ehe ist Gottes Schaufenster für etwas viel Größeres. Ich weiß nicht, ob du das schon mal durchdacht hast oder begriffen hast, aber wenn wir das begreifen, was Gott sich hier mit der Ehe gedacht hat, dann müssen wir nur staunen. Und der Paulus, der war ein Apostel, der war nicht verheiratet. Und in dem Epheserbrief schreibt er an seine Leser und hat so sehr auf dem Herzen, dass Mann und Frau in der Ehe miteinander richtig umgehen. Und die Frage ist dann, wie begründet er seine Ermahnungen und seine Ermutigung? Und er macht es immer wieder, indem er auf eine Sache hinweist, nämlich auf Christus. Auf das, was er getan hat. Und wenn wir dann mal lesen in Epheser 5, Vers 31 und 32. Nach all den Anweisungen an Mann und Frau kommt Paulus am Ende von diesen Anweisungen dann zu dem Schluss und zitiert auch diese Eheeinsetzungsworte, die Jesus zitiert hat und die Mose in 1. Mose 1, 2, Vers 24 zitiert hat. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Hier sagt Paulus: Leute, das Geheimnis der Ehe ist ein unendlich großes Geheimnis und ich deute dieses Geheimnis auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, die Ehe hat eine hohe, eine heilige und eine herrliche Aufgabe. Die Ehe soll ein Schaufenster sein, so habe ich sie genannt. Oder die Ehe soll eine Illustration sein von einer Wahrheit, die viel größer ist als die Ehe selber. Nämlich Gott, der Mensch wird in Jesus Christus und der zu uns kommt, der stirbt an einem Kreuz und der durch seinen Tod eine Schar von Menschen erlöst und sie zu einer Gemeinde macht. Und diese Schau von Jesus, der Mensch wird und sich eine Gemeinde bildet, die hatte Gott schon lange im Blick gehabt. Lange bevor die Ehe überhaupt erdacht war. Und dann sagt Gott sich, als er das so sagte: Wie kann ich das, was eines Tages mein Sohn machen wird, am besten darstellen, hier auf Erden? Und er sagt sich: Durch Mann und Frau. Und durch das, was sie miteinander erleben. Und das ist es. Jesus, er kaufte sich durch sein Blut eine Braut. Und er ging mit ihr ein Bündnis ein. Und dazu gehören du und ich. Wir gehören ihm als Braut. Und er hat sich uns erkauft. Und das ist die Realität, in der wir heute leben. Wir müssen das begreifen, dass die Ehe nicht einfach eine Zweckgemeinschaft ist. Nicht einfach irgendwie zum Steuersparen oder zum gemeinsamen Leben. Nein, die Ehe ist da, um etwas darzustellen von dem, was Gott in Christus getan hat. Und die Frage ist: Wo befinden wir uns da? Leben wir das als Mann und Frau? Machen wir irgendwie deutlich durch die Liebe und Treue, die wir zueinander haben, dass Menschen ins Nachdenken kommen und sagen: Ja, so muss das sein bei Gott. So ist es wohl. Oh, das wünsche ich uns, dass wir da angereizt werden, darüber nachzudenken, was das heißt für uns als Ehe. Aber folgende drei Punkte lassen sich hieraus ableiten. Wenn wir diese Bedeutung der Ehe erkennen, dass sie eine Illustration ist, dann müssen wir auch begreifen, dass man gläubig sein muss als Ehepartner, um das wirklich zu leben. Denn ohne dass man begriffen hat, was Christus für einen getan hat, kann man das nicht leben. Und ohne dass man als Frau begriffen hat, wie man sich Christus unterordnet, kann man sich nicht seinem Mann unterordnen und etwas darstellen von dieser herrlichen Aufgabe. Oder als zweites, die Illustration führt auch dahin, dass beide Ehepartner gläubig sein müssen. Ganz klar. Und ich brauche gar nicht damit argumentieren, was steht in 2. Korinther 6, Vers 4. Ihr sollt nicht an einem Joch ziehen mit den Ungläubigen. Aber nur wenn beide gläubig sind, können sie beide diese Wahrheit darstellen. Das ist doch ganz logisch. Und dann als dritten Punkt, keine Ehe wird jemals dieses Ziel erreichen, wenn sie sich nicht richtet nach dem, was Gott sich gedacht hat, mit den Maßstäben, die er uns in der Bibel gegeben hat. Also die Ehe hat einen unendlich großen Sinn und eine Bedeutung, die wir, ich glaube, niemals erfassen können, bis wir nicht eines Tages vor Jesus stehen und begreifen, was er getan hat, als er sich die Gemeinde erkauft hat und als er sich sie zu sich geholt hat. Und dann gibt es ja in der Offenbarung das Hochzeitsmahl des Lammes. Da werden wir dabei sein und dann werden wir begreifen, wow. Und wir als Mann und Frau, wir durften das schon auf der Erde darstellen und veranschaulichen. Was ist das für eine herrliche Aufgabe. Aber nicht nur soll die Ehe theologisch etwas darstellen, sondern sie hat auch ihren Sinn darin, dich zu verändern, dich weiterzubringen. Und deswegen lass mich hier auch noch ein paar Gedanken weitergeben. Es geht aber hier nicht, wenn ich hier sage, die Ehe soll dich in deinem Charakter verändern, um irgendwie eine oberflächliche Veränderung von Gewohnheiten. Ja? Früher habe ich mein Bett nicht gemacht, jetzt komme ich in die Ehe, meine Frau schimpft mich jeden Tag und ich mache mein Bett. Also das ist nicht der Punkt, ja? Sondern wenn ich hier davon rede, dann geht es um eine Charakterveränderung, die tief im Herzen sich gründet. Und die Bibel spricht dann von Heiligung, dass wir Stück für Stück uns dem Charakter Jesu ähnlicher werden und uns annähern. Du und ich, wir sind Egoisten. Das muss man einfach so sagen. Ja, und jeder von uns als Ehepartner, jeder hat so sein eigenes kleines Königreich mit seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen und seinen Forderungen. Und weißt du was? Gott möchte dich erlösen von diesem Königreich. Er möchte dich befreien, dass du nicht mehr so selbstzentriert und egoistisch nur auf dich schaust, sondern Gott möchte dich hinbringen und erlösen und verändern und dich zu einem hingebungsvollen, selbstlosen Menschen machen, der für den anderen lebt. Und ich meine, wer hat das nicht schon begriffen? Man ist in der Ehe und man möchte etwas leben und möchte ein guter Ehepartner sein, aber man begreift, man schafft es nicht. Und genau das ist Gottes Ziel, dass er dich dahin bringt, dass du begreifst, du schaffst es nicht, du brauchst jemanden, der dir hilft daraus, der dir hilft, dich zu verändern. Und Paul David Tripp, der hat ein Buch über die Ehe geschrieben, er schreibt dann gute Worte. Die Ehe soll ein Werkzeug sein in der Hand Gottes, um die Motive deines Herzens aufzudecken. Und um dich zur Kapitulation zu bringen vor dir selber. Die Ehe soll dein Selbstvertrauen und deine Selbstzentriertheit aufdecken. Und es soll dir zeigen, dass du bedürftiger bist, als du dachtest. Und es soll dich ermutigen, Gottes Gnade zur Veränderung in Anspruch zu nehmen. Also die Ehe ist nicht das Ziel, das Endziel. Nein, die Ehe ist die Vorbereitung. Eine Veränderung. Damit du auf das Endziel vorbereitet wirst. Und das müssen wir mal begreifen. Die Ehe ist ein Werkzeug, mich zu verändern an meinem Charakter, damit ich eines Tages zu dem werde, wie Gott es sich gedacht hat. Und das müssen wir im Blick haben. So arbeitet Gott nicht nur daran, deine Ehe zu dem zu machen, wie er es sich gedacht hat, sondern er selber, er möchte dich zu dem machen, wozu er dich geschaffen hat. Nämlich zu einem Menschen, der mehr und mehr dem Charakter Jesu entspricht. Und ich frage dich, vielleicht leidest du gerade richtig unter deiner Ehe. Und vielleicht sagst du dir manchmal, Mensch, das ist mir zu schwer, ich schaffe das nicht. Dann sage ich dir, Gott arbeitet an dir. Gott möchte deinen Glauben stärken, er möchte deinen Charakter verfeinern und er möchte dich läutern wie das Gold im Feuer, damit die Schlacke herausgeschwemmt werden und damit dein Glaube als echt und kostbarer befunden wird. Das ist Gottes Ziel in den Schwierigkeiten, in denen du steckst. Er möchte dich heiliger machen. Er möchte dich vollkommen machen. Und deswegen lade ich dich ein, wie schwer es auch ist in deiner Ehe, dass du das trägst und dass du weißt, Gott arbeitet an dir. Und er möchte dich weiterbringen. Und es hilft vielleicht manchmal zu sagen, ich schaffe das nicht. Ich weiß, manche Ehen sind angefochten, aber Gott möchte dich und mich umgestalten. Jede Schwierigkeit, jedes Problem ist für Gott ein Grund, dich zu verändern und dich weiterzubringen. Und so lade ich euch ein, dass wir die Veränderung unseres Charakters annehmen und sagen, ja, Schwierigkeit, komm, wenn sie mir zur Veränderung dient, gerne. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Wie gehen wir damit um, wenn wir diese Dinge gehört haben? Von den wunderbaren Gedanken Gottes, dass er uns verändern will, dass er die Ehe eingesetzt hat. Wenn du an deine Ehe denkst, wo befindest du dich? Wie geht es dir gerade, wenn du mal eine Bestandsaufnahme machen würdest? Gibt es da Raum zur Veränderung? Ich glaube, jede Ehe kann besser werden und tiefer gehen. Und ich lade dich ein als Ehepaar, dass du dich danach ausstreckst und sagst, das will ich. Ich will nicht mit diesem Status quo mich zufrieden geben, sondern ich möchte mich weiterentwickeln, weil Gott hat wunderbare Gedanken über meine Ehe. Und jetzt frag dich dann, was kann dabei geschehen? Was muss geschehen, damit du weiterkommst? Also eines ist klar, du wirst die Beziehung zu deiner Frau, diese horizontale Beziehung, nicht klären können, bevor nicht diese vertikale Beziehung zu Gott geklärt ist. Also deswegen musst du zuerst mit Jesus ins Reine kommen, musst mit ihm reden, musst von ihm vielleicht neu ermutigt werden und Kraft tanken. Und von ihm aus kannst du nur dein Leben ändern in deiner Ehe. Alles andere ist zwecklos. Kannst so viel an deiner Ehe arbeiten, wenn die Beziehung mit Jesus nicht stimmt, dann bringt das nichts. Und deswegen lade ich dich ein. Du brauchst in deiner Ehe Jesus. Und geh zu ihm und red mit ihm. Und als zweiten Punkt dann, bete. Bete mit deinem Ehepartner. Du hast vielleicht jetzt gehört, was Gott sich gedacht hat. Aber ich lade dich ein, fang an zu beten. Und ich glaube, hier gibt es Leute, die beten schon seit Jahren nicht mit ihrem Ehepartner. Aber das ist der Weg zu einer heilen und gesunden Ehe. Dass man gemeinsam betet und dass man gemeinsam vor Gott steht und anerkennt, ja Gott, wir brauchen dich, damit unsere Ehe zu dem wird, wie du es dir gedacht hast. Fangt an zu beten. Vielleicht habt ihr es seit Jahren nicht getan. Vielleicht habt ihr es noch nie getan. Betet und erkennt Gott eure Bedürftigkeit an und sagt, ja, wir brauchen ihn. Und ich ermahne da wirklich die Männer, denn die sind verantwortlich. Sie haben die Verantwortung für die Ehe und sie müssen ihre Frau herannehmen und sagen, komm, wollen wir nicht wieder zusammen anfangen zu beten und Gott bitten, dass er an unserer Ehe arbeitet? Ich habe da hinten Zettel ausgelegt. Die sehen so aus, Anita hatte diesen Zettel schon vorher entdeckt. Aber dieser Zettel, den lade ich ein, dass jedes Ehepaar ihn mitnimmt. Und dort gibt es noch einmal drei Fragen zu dieser Predigt. Einfach um nochmal nachzudenken. Einfach um nochmal darüber zu reden. Damit diese Dinge, die jetzt gesagt wurden, nicht einfach so verhallen und man einfach so weitermacht in seinem Ehealltag. Das sind herausfordernde Fragen. Aber ich lade ein, dass Ehepaare sie sich mitnehmen und vielleicht heute schon drüber reden und dann ermutigt werden, einen Schritt zu gehen, um an ihrer Ehe zu arbeiten. Und jetzt will ich noch zusammen beten. Lieber Vater, danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort, in dem du uns von deinem Eheprogramm geschrieben hast. Und es ist für uns ein Handbuch und wir dürfen darin die Gedanken erkennen, die du dir gedacht hast, als du die Ehe gestiftet hast. Herr, und du kennst die Ehen, die jetzt hier in diesem Raum sitzen. Und du kennst die Ehen, wo nur ein Ehepartner da ist, weil die Ehe einfach unter dieser Spannung steht, der eine Partner ist nicht gläubig. Herr, dann bete ich, dass du in jeder Ehe das tust, was notwendig ist, damit dein Name groß wird, damit du geehrt wirst und damit wir in unserem Charakter verändert werden. Ich bitte dich, Herr, gib uns die Ausdauer, gib uns die Kraft und gib uns die Motivation, dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind, sondern dass wir herausgefordert werden, an unserer Ehe, an uns selber zu arbeiten. Danke dir, dass du alles geben kannst und alles geben wirst, damit das wahr wird. Amen. Amen.